wir sind halt alle nun mal auf Social Media. So. Das wird weiterhin zunehmen, dass es solche Deepfakes nicht nur von InfluencerInnen gibt, sondern auch von Privatpersonen irgendwann.
Willkommen bei Wunderpanik. Oder besser gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie oft geklaut? Ein Gesicht, eine Stimme, ein paar Klicks und plötzlich existiert ein Fake-Profil, das du nie erstellt hast. Willkommen in der neuen Realität künstlicher Identität. Unsere Gästin Vera oder auch Tech-like Vera auf Instagram ist genau das passiert. Als Tech-Kreatorin wurde sie Opfer von Identitätsdiebstahl. Inklusive gefälschten KI-Video und dreister Scam-Versuche. In dieser Folge erzählt sie, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich jemand anderes sie selbst spielt. Im Netz, mit deiner Stimme, deinem Gesicht. Und wie wenig man sich aktuell dagegen wehren kann. Zwischen Vera, Verantwortung und Verunsicherung bleibt die Frage, wie schützen wir unsere digitale Identität in einer Welt, in der jede oder jeder fälschbar ist.
Vera, herzlich willkommen. Die wichtigste Frage zuerst, bist du es wirklich?
Hi. Ja, ich bin es wirklich, hoffe ich zumindest. Also ich fühle mich wie ich, meine Stimme ist auch die echte und ich freue mich sehr, da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Warum wir das fragen, hat natürlich einen Grund. Ne? Wir haben in einer der letzten Folgen dein geklautes Video vorgestellt auf Instagram. Und da war es nicht nur du zu hören, sondern auch dein digitaler Zwilling. Erzähl doch mal.
Ich fange mal ganz von vorne an am besten. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten, ich glaube es war im April, also es ist schon eine Weile her jetzt, da ging damals durch die sozialen Medien noch dieser ganze Actionfigur, Starterpack, KI-Trend, also wo man diese Bildchen da von sich erstellen konnte, mit diesen Accessoires und so weiter.
Schuldig.
Und, ja, ich habe den nämlich nicht mitgemacht.
Ich auch nicht.
Weil ich mir dachte, und dazu habe ich dann auch ein Video hochgeladen, weil ich mir dachte, boah, Leute, es nervt langsam, können wir irgendwie nicht KI für was Sinnvolleres einsetzen und auch die Ressourcen, die KI eben verbraucht und so. Warum müssen wir da jetzt irgendwelche lustigen Figürchen von uns erstellen lassen? Und auch, weil natürlich dieser Actionfiguren-Trend auf einer Künstlerin basiert, die diese Bildchen eigentlich gemalt hat oder gezeichnet hat. Genau, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Jedenfalls, ich habe dazu ein Video gemacht und ich glaube so ein, zwei Tage später habe ich von einem Follower eine Nachricht geschickt bekommen mit einem Screenshot mit meinem Gesicht und ich war quasi das Gesicht einer Werbeanzeige. Aus diesem Video war das eben ein Screenshot und da dachte ich mir schon, das ist irgendwie komisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das Video, wo ich ja diesen Trend eher so kritischer hinterfrage, wie man das jetzt für eine Werbeanzeige benutzen möchte. Aber okay, das fand ich schon schwierig und einen Tag später habe ich dann aber eine Bildschirmaufnahme, also ein ganzes Video davon zugeschickt bekommen und da habe ich erstmal gecheckt, ah, Moment mal, das ist nicht nur mein Originalvideo, was da genommen wurde, sondern da hat dann jemand auch meine Stimme gedeepfaked. Sprich, diese Werbeanzeige besteht dann aus den ersten 5-6 Sekunden meines Originalvideos. Also die Hook wurde quasi genommen und dann spricht eine KI-generierte Version meiner Stimme ja so einen Werbetext eigentlich runter und man sieht halt im Bild dann nur noch diese geile App, die da irgendwie
so eine Anwendungsszene im Prinzip, ja.
Genau. Und die haben, und das ist das Ironische daran, die haben mit dieser Werbung Werbung dafür gemacht für ihre App, womit man eben diese Actionfiguren und Starterpacks erstellen konnte.
Das ist so absurd, ne?
Wirklich. Und der Hook war, kennt ihr alle diese Actionfiguren-Trend? Was war nochmal so dieser Hook? Ich glaube, der war auch der Hook, so eine Steilvorlage, ne?
Ja, die Hook war wirklich gut. ich kann es gar nicht mehr wiedergeben.
Ich suche das raus. Ich lasse das an dieser Stelle nochmal einspielen.
Diesen komischen Starter-Pack-Trend kommt man ja in den letzten Tagen gefühlt gar nicht mehr vorbei. Ich habe ein Tutorial vorbereitet, das Ihnen zeigt, wie es geht. Öffnen Sie Creati AI.
Wie hat sich das angefühlt, als du das gehört hast und gesehen hast, vor allen Dingen in Kombination?
Ich, war erstmal komplett fassungslos. Ich habe mich hilflos gefühlt, weil ich irgendwie auch nicht so wusste, so, ja, was mache ich denn jetzt? Also es ist ja auch kein, es war ja auch kein Video, was man dann auf dem Profil von dieser Firma finden konnte, sondern es war ja eine geschaltete Werbeanzeige auf Instagram, also was man so zwischen den Stories quasi angezeigt bekommt. Und das ist ja rein zufällig. Und das ging dann so weiter, dass ich dann im Laufe der Zeit irgendwie über den nächsten Tag noch hinweg so 3 verschiedene Versionen davon zugeschickt bekommen habe. Also es war nicht nur die eine, die dann im Umlauf war, sondern es waren mehrere Werbeanzeigen, die dann immer so ein bisschen anders geschnitten waren. Ich sag mal was anderes, manchmal sieht man was anderes. So. Ja, und mich hat das Ganze, also ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also was machst du in der Situation? Ich habe das meinem Management dann natürlich weitergegeben. Ich habe das auch gemeldet bei Meta. Du musst dann halt so ein riesiges Dokument dann halt da ausfüllen, wo du dann irgendwie Name angeben musst, Adresse angeben musst, einmal beschreiben musst, was ist passiert, das Originalvideo verlinken musst, die Werbeanzeige. Und ich habe bis heute keine Antwort von Meta bekommen. Also,
ach, hör auf. Wie lange ist das her? Wie lange ist das ungefähr?
Ende April war das.
Okay, wir nehmen jetzt Ende Juli auf.
Genau.
Krass.
Ja, also da ist nie irgendwas zurückgekommen. Ich weiß nicht mal, ob das eingegangen ist bei denen, weil du auch keine Bestätigungs-E-Mail von denen bekommst. Ich habe das für alle 3 Werbeanzeigen gemacht. Ich habe mich im Nachhinein auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht, die ja entweder von dem gleichen Unternehmen tatsächlich auch gediebfaked wurden oder von anderen Firmen. Das kam dann so nach und nach raus. Als ich das dann öffentlich gemacht habe, haben sich auch andere Leute bei mir gemeldet, die dann gemeint haben, ja, irgendwie ist das Gleiche passiert. Und die haben das auch bei Meta gemeldet und haben auch nie eine Rückmeldung bekommen. So.
Krass.
Ja, ich habe das dann meinem Management gemeldet. Und die haben eine Abmahnung dann an die Firma geschrieben und ich glaube 3 Tage später waren dann die Werbeanzeigen offline. Das habe ich aber nur dadurch erfahren, weil mir dann geraten wurde, bei der Meta Ads Library nachzuschauen. Also die Meta Ads Library ist eine Bibliothek von allen Werbeanzeigen, die bei den Meta-Plattformen geschaltet werden. Und das kann man dann eben filtern nach der Firma, nach dem Land, nach der Sprache, nach dem Zeitraum und so weiter. Ja, ich habe dann meine Werbeanzeigen dann natürlich auch gefunden, also die gefakten. Und es war wirklich erschreckend zu sehen, wie viele davon im Umlauf sind. Also nicht von mir, sondern halt, also von mir waren es 3 Versionen, sondern halt generell, wie viel die Firma da macht und schaltet. Und ich kann nicht sagen, ob sie alles davon gediebfaked haben, weil ich teilweise ja die Sprache einfach nicht verstanden habe.
Ach, es war international, ne? Also es war
international.
Wo kommt das Unternehmen her, weißt du das? Wo ist der Sitz?
USA. Delaware, glaube ich.
Ah, interessant. Haben die nicht eigentlich jetzt so ein Take-It-Down-Law oder so ähnlich? Ich meine, es gab doch da eigentlich eine Entscheidung, dass Deepfakes sofort geahndet werden müssen.
Das weiß ich gar nicht.
Keine Interessant.
Also ich kenne mich mit dem US-Gesetz kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich habe jetzt im Nachgang mit einem Anwalt darüber gesprochen, was man denn da machen kann als betroffene Person, die jetzt halt auch kein Management im Hintergrund hat. Ne? Also hätte ich jetzt, ich hätte überhaupt nicht gewusst, was mache ich denn jetzt, wenn ich da nicht Leute gehabt hätte, die da irgendwie rechtliche Schritte einleiten können, die wissen, was sie tun, die im Zweifel auch irgendwie Kontakt zu Anwälten haben und so weiter. Ne? Und darüber habe ich auf jeden Fall jetzt gestern ein Interview mit einem Anwalt geführt, weil ich das Thema auch gerne nochmal aufbereiten möchte auf meinen Kanälen. Und der meinte, naja, also man soll das quasi einfach den Behörden melden. Also man kann damit tatsächlich zur Polizei gehen und das melden bei denen. Und die sagen dann einem, was zu tun ist. Aber man kommt wahrscheinlich um einen Anwalt. Gerade wenn das ein internationales Unternehmen ist, kommt man nicht herum.
Vielleicht einmal auch zu deinem Hintergrund, Vera. Du bist Content Creatorin, schon ewig auf YouTube. Du bist auf Instagram, auf TikTok. Du hast viele FollowerInnen. Ich weiß nicht, wie genau. viele sind das gerade, wenn so mal grob über den Daumen alles zusammengenommen?
Alles zusammengenommen sind das, oh Gott, Mathe.
I feel you. Es wird ein Running Gag in unseren Aufnahmen, dass ich immer bei Mathe
irgendwas zeichne. Zwischen 75 ja. und 80.000.
80.000 Leute gucken dir zu, sind an deiner Seite, fühlen sich sehr unterhalten von dir und deswegen hast du auch ein Management, ne? Also du machst das wirklich hauptberuflich, genau. Die Leute in Tech und KI mitzunehmen. Und deswegen hat nicht jeder einfach so genau diese Möglichkeiten, ne? Mal eben das Management anzufragen. Deswegen ist das auch so super wichtig, dass du aufklärst. Und ich finde, hier sieht man auch diese Dreistigkeit nochmal und das Verheerende, ne? Deine Stimme wird genommen. Die Menschen vertrauen dir. Du bist die irgendwie für sie ein kleiner Orientierungslicht in dieser KI- und Tech-Bubble. Und wenn Vera sagt, das ist gut oder wenn Vera sagt, das ist schlecht, dann fühlt man sich eben informiert und mitgenommen und sagt, cool, das hilft mir, eine Meinung darüber zu bilden. Ne? Und das natürlich dann, du willst eigentlich Bewusstsein schaffen für KünstlerInnen und dass wir bewusst mit KI umgehen sollen. Und dann wird diese Stimme genommen und du kauft jetzt mal dieses Produkt. Das ist richtig toll. Und ich meine, das machst du ja auch. Du hast ja auch Anzeigen. Mhm. Du hast ja auch Kooperationen. Es ist ja gar nicht so überraschend, dass du in solchen Zusammenhängen gefunden wirst. Ich glaube, nach der Zeit, nach der ich dich jetzt kenne, würdest du niemals so eine komische App irgendwie bewerben. Da soweit kann ich dich jetzt schon einschätzen.
Das stimmt, ja.
So, und dann wird ja diese App auch auf einmal von dem Unternehmen gepostet und nicht von dir, von deiner Seite aus. Ne? Ich glaube, diese Anzeigenkooperation machst du dann über dich, ne? Über dein Label.
Das wird vorher immer abgeklärt bei so Kooperationen. Mhm. Ne? Also es kann dann auch sein, dass man einer Firma die Bildrechte dann quasi an dem Video gibt und eine Buyout-Option. Heißt, die dürfen das dann auf ihren Kanälen auch verwenden, so ein Video, was auch immer ich da dann abgedreht habe und damit dann quasi auch werben. Also so abwegig, dass da jetzt eine Firma mit meinem Gesicht Werbung macht, ist es halt leider gar nicht.
Mhm. Okay.
Und umso erschreckender fand ich das dann. Ja.
Es können ja auch deine ZuschauerInnen das Ganze abmahnen, ne? Also man hat ja auch als User von Instagram und Co. die Möglichkeit, das zu melden. Weißt du, ob Leute das gemacht haben in deinem Umfeld?
Ja, mir haben Leute geschrieben, dass sie das gemeldet haben. Auch alle aus meinem Management haben das gemeldet. Aber das ist dann nicht mehr so also du kannst nur als betroffene Person das als die Identitätsdiebstahl melden. Mhm. Als nicht betroffene Person kannst du das zwar irgendwie flaggen,
taggen,
aber du kannst da halt nicht das als Identitätsdiebstahl melden, weil du es ja nicht nachweisen kannst, dass du diese betroffene Person bist, weil du es nicht bist. So, und das heißt, du musst es halt unter irgendwas anderes musst du es halt dann melden.
Es gab letzte Woche die Möglichkeit, das zu machen tatsächlich, habe ich nämlich festgestellt, weil mir ist nämlich bei Instagram sind mir nämlich Anzeigen eingespielt worden von Miss Moneypenny ganz offensichtlich. Das ist Natasha Wörtlin heißt sie. Das ist eine Influencerin im Bereich Frauenfinanzberatung, würde ich jetzt mal sagen, die also ganz viel Aufklärungsarbeit da macht. Und da wurden mir Anzeigen zugespielt, dass ich jetzt in Aktien für Waffenunternehmen investieren soll. Mhm. Zwar richtig hardcore, ihr Foto und darunter ein Maschinengewehr. Und es war so glasklar, dass das nicht ihr Ding ist. So. Und ich hatte das erste Mal die Möglichkeit, tatsächlich zu melden, dass es sich dabei um eine Art Identitätsdiebstahl handelt. Das habe ich aber gestern Abend in Vorbereitung unserer Folge nochmal versucht und da war die Option nicht mehr drin. Und ich habe mich gefragt, ob das was damit zu tun hat. Vielleicht hat sie das Unternehmen schon gemeldet und man konnte darauf nochmal aufsetzen. So nach dem Motto, das ist uns schon mal bekannt geworden und das ist eine Reihe von diesen Videos oder von diesen Anzeigen, die sozusagen mit gestohlener Identität arbeitet. Ganz offensichtlich ist das aber nicht immer so. Aber das passt zu dem, was du erzählt hast, ne? Dass man dann einfach nur sagen kann, Achtung, ich melde das hier, unangemessener Inhalt. Sollte man trotzdem machen, ne? Finde ich, wenn man das sieht, sofort.
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr Leute das melden, auch das muss ja dann nicht zwangsläufig oder unter dem Identitätsdiebstahl sein, sondern halt irgendwie unangemessener Inhalt, Scam, Betrug, whatever. Diese Option gibt es ja alle auf den Meta-Plattformen. Aber je mehr Leute das dann natürlich melden, desto höher wird es dann eben auch gerankt bei der Meldeplattform. So. Und desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass da jemand mal drüber guckt.
Es wandert den Bearbeitungsstapel hoch.
Ja, genau.
Ja, krass. Ich möchte noch mal kurz zurück zu dem Thema Hilflosigkeit und so. Ne? Das ist deine Brand, das ist dein Gesicht. Und die Leute, die jetzt weniger aufgeklärt sind vielleicht oder das nicht so fühlen direkt, die fallen vielleicht auch drauf rein und sagen, ich gehe jetzt zu der App, ich gebe da meine Daten ab, ich melde mich da an und ich lasse mir jetzt mal so ein Ding generieren. Das ist ja noch nicht ganz so schlimm, ne? Aber wir kennen ja alle auch diese Apps, wo du wo du halt sehr schnell deine Daten los wirst und dadurch halt irgendeinen Filter bekommst oder irgendein, weiß ich nicht, ein Horoskop oder so. Also wirklich billige Ramschware, digitale Ramschware. Aber dann sind halt deine Daten da drin, ne? Und ich glaube, dass es für die Unternehmen auch ziemlich wichtig ist, einfach diese Daten abzufangen.
Und der klassische Werbesatz, wenn es umsonst ist, bist du das Produkt.
Genau.
Es ist jedes Mal so, das sollte man sich eigentlich als Post-it in jeden Raum hängen, in dem man digitale Endgeräte benutzt.
Ja, und so ändert das deinen Blick auf deine Arbeit, dass das passiert ist? Und hat das was mit dir gemacht, also als Person mit diesem Job?
Es ist schwierig, wenn ich jetzt sage, nein, ich mache weiter wie davor und so mache ich auch weiter. Ich bin mir der Risiken da natürlich durchaus bewusst, weiß aber auch nicht, wie ich dem was entgegensetzen sollte. Also wir sind halt alle nun mal auf Social Media. So. Das wird weiterhin zunehmen, dass es solche Deepfakes nicht nur von InfluencerInnen gibt, sondern auch von Privatpersonen irgendwann. Das KI wird halt oder KI-Avatare, Deepfakes, alles Mögliche wird halt einfach weiter zunehmen in den sozialen Netzwerken. Deshalb denke ich mir so, naja, wenn ich mich jetzt zurückziehe, also Videos sind jetzt eh online auf den Plattformen von mir. Ich möchte mir von dieser Angst, die das vielleicht irgendwie, ich möchte mir halt von dieser Angst nicht das irgendwie nehmen lassen, da jetzt präsent zu sein und darüber aufzuklären. Und nochmal zu dieser, was du davor angesprochen hast, zu dieser Hilflosigkeit oder auch zu den Leuten, die dann da vielleicht das nicht richtig erkennen, nicht geschult sind, darauf vertrauen, dass ich das bewerbe, dieses Produkt. Ich habe das ja meinen Eltern gezeigt, diese Werbeanzeige. Und meine Eltern kennen mich ziemlich gut, jetzt seit fast 30 Jahren. Aber die haben den Unterschied zu der KI-generierten Version meiner Stimme nicht wirklich gehört. Also denen ist das dann vielleicht aufgefallen, daran, dass ich plötzlich gesiezt habe. Das mache ich normalerweise nicht in meinen Videos. Aber ansonsten so von der Tonlage ist denen das nicht aufgefallen. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass sie jetzt meine Stimme nicht erkennen, sondern einfach damit, dass sie nicht genug geschult sind, solche Deepfakes von der echten Stimme, von dem echten Gesicht zu unterscheiden. Meine Eltern bewegen sich nicht jeden Tag in den sozialen Netzwerken. Die haben kein Instagram, kein Facebook, die haben nichts, die haben WhatsApp, das war's. Und die sind halt einfach nicht geschult drin. Und da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, dass sie dann natürlich viel anfälliger sind für auch solche Enkeltricks oder so, ne? Das hört man ja auch immer wieder, dass das einfach zunimmt, dass Leute mit einer Deepfake-Stimme irgendwo anrufen und dann, ne? Also die Möglichkeiten sind da und sie sind vielfältig. Und das bereitet mir schon Sorgen. Und da müssen wir auf jeden Fall drüber aufklären.
Würden deine Eltern, wenn du jetzt anrufst, angenommen, du machst jetzt einen Trip nach Griechenland, du rufst sie an auf dem Handy und sagst, Mist, 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 alles Mist. Mir ist ja voll viel Mist passiert. Erstens habe ich mein Handy ist weg, deswegen nicht wundern, ich rufe hier über eine andere Nummer an. Und zweitens müsst ihr mir jetzt auf das Konto meiner Freundin, mit der ich hier bin, die ist vielleicht auch noch gediebfällt und sagt im Hintergrund, juhu, hallo Steffi, wie auch immer deine Mutter heißt, sagt, kannst du bitte der jetzt ganz schnell 2000 Euro überweisen, weil wir sonst irgendwie, hier ist auch ein Feuer gerade, ne? damit wir jetzt auf die andere Insel kommen. Glaubst du, sie würde es machen? Oder habt ihr jetzt darüber gesprochen, du musst Kartoffelsalat sagen?
Ja, das Safe Word, was ich mit meinen Eltern abgemacht habe. Ja.
Ist Kartoffelsalat?
Ist Nein, ist nicht Kartoffelsalat. Es ist auch nicht,
Achtung,
es ist
Achtung.
Nicht zu essen.
Also ein Safe Word haben wir nicht festgelegt, finde ich aber eine gute was? Option.
Macht
nee, weil ich weiß, ja. dass meine Eltern so schnell mir kein Geld überweisen würden. Also das würden die nicht machen.
Und das denn nicht, Vera?
Nee, weil meine Eltern sind da schon immer so, wenn ich meinen Dad zum Beispiel anrufe und sage, oh Papa, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt da jetzt nichts ein. Aber sie halt irgendwas frage, was beide betrifft, sage ich mal, dann sind meine Eltern da schon immer so gewesen, ja, müssen wir erst mit dem anderen irgendwie abklären. Mhm. Also da trifft niemand alleine Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube auch, dass zumindest mein Vater, eigentlich glaube ich meine Mutter auch, aber ich glaube, dass beide genug gesunden Menschenverstand haben, um nicht einfach mal eben so 2000 Euro irgendwo hinzuüberweisen.
An der Stelle, kurze Zeitgeschichte. Ich habe im Freundeskreis wirklich diesen Fall gehabt, wo eine Mutter angerufen worden ist und es war noch ohne Deepfake-Geschichte, aber die Person am anderen Ende hat so hoffnungslos geweint. Die war so verzweifelt. Und es war wirklich eine Autounfall-Story, die der Mutter aufgetischt worden ist. Und natürlich hat die dann Rückfragen gestellt. Na, was ist denn mit demjenigen, der mit dem Auto gesessen hat und so? Und daraufhin haben die dann verstanden, ach so, die Tochter hat noch einen Partner, ne? Und dann wurde gesagt, ja, der liegt im Krankenhaus, wir wissen nicht, also ob er durchkommt, also richtig Hardcore-Herzinfarkt-Material, was da rausgehauen wurde. Und da hat es nur der Zufall ergeben, dass die Tochter wenige Minuten danach angerufen hat, wegen einer ganz anderen Geschichte. Und die Mutter schon überlegt hatte im Prinzip, okay, wie zahle ich? Ne? So, da musste irgendwas ausgelöst werden. Keine Ahnung, irgendwie kautionsmäßig. Ich habe die Geschichte nicht mehr 100 pro, also wie viel Geld das war, weiß ich auch nicht mehr. Aber es war so, dass ich hätte dieser Mutter, wenn mir das vorher erzählt hättest, hätte ich gesagt, diese Mutter fällt da nicht drauf rein. Never ever. Super
okay,
tough
weißt
Person.
Du was? Ich lege jetzt ein Safe-Word mit meinen Eltern
das.
Fest. Also, ja, okay.
Ja, macht das alle. Das ist leicht gemacht. Das klingt erstmal doof, aber wenn man das einmal besprochen hat, dann ist immerhin das schon klar, ne?
Meine Eltern hatten das tatsächlich. Mein Vater ist in die USA vorgeflogen letztes Jahr. Mein Bruder lebt in den USA und er ist einfach eine Woche vorgeflogen. Und dann ist ihm tatsächlich, also das passiert halt einfach im Flugzeug, auf dem Weg quasi fast noch, wo die schon gestartet sind, hat er dreimal seinen PIN aus Versehen falsch eingegeben. Also diesen, ne? Und brauchte dann den Puck. Und dann hat er von einem Sitznachbar meine Mutter angerufen und das war halt wirklich weird. So, ne? Ja, ich bin hier im Flugzeug, wir sind sofort jetzt weg, aber ich brauche unbedingt den Puck. Also der hat gesagt, schick das dem David oder was auch immer.
Kartoffelsalat.
Nee, da hat er noch hinterher das Safe Word geschmissen. Ja. Das hatten die schon vor KI. Einfach. Ja, die haben aber auch, also die sind wirklich sehr durchstrukturiert, was so Sicherheitsnetze angeht. Aber da dachte ich, ja, guck mal, das kann so schnell passieren und so leicht. Und ich würde halt mittlerweile, tatsächlich egal was ist, ich würde ohne Safe Word nicht mehr reagieren.
Krass, ne? Also das muss man ja auch, ich habe ja auch Kinder, Teenager, ne, wo ich auch denke, okay, wenn die halt einen Anruf kriegen, ne, so, ich meine, das ist... Also man muss es eigentlich, glaube ich, generationsübergreifend denken, dieses Problem. Und das löst jetzt ja nur die Telefonanrufe, wenn ich mir vorstelle, man kann jetzt ja auch, theoretisch können die einen Videoanruf machen und man sieht mich da und dann ist der Ton ganz abgehackt oder so, ne? Und ich versuche irgendwie eine Story aufzumachen. Heide Witzke, ne?
Aber wahrscheinlich sollte man das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit jeder anderen Person auch in seinem Leben machen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass meine beste Freundin mich jetzt anrufen würde und auch total, ne, weinend am Telefon und mir sagt, boah, ihr ist sonst irgendwas passiert und sie braucht jetzt 2000 Euro auf die Schnelle. Ja, also da wäre ich auch die Erste, die das überweisen würde. Also, ne?
Ja. Find ich glaube, alle Menschen solltest du mal auflisten, wo man wirklich so wirtschaftlich, emotional und, weiß ich nicht, verwandtschaftlich in Beziehung steht. Eigentlich sollte man mit denen allen ein spezifisches Wort, und zwar analog, festlegen.
Ja.
Also auch nicht per WhatsApp schreiben oder anrufen oder, weiß ich nicht, in irgendeine Datenbank dann ablegen. Also das ist auch interessant, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit Passwörter genutzt, um digital uns einzuloggen. Jetzt brauchen wir das in der analogen Welt auf einmal, also quasi. Das ist schon, ist eine interessante Umkehr. Ich habe mal was mitgebracht, und zwar aus Dänemark, ne? Weil alle denken ja jetzt so, boah, ich fühle diese Hilflosigkeit ja mit, weil es könnte mich ja auch betreffen. Und Dänemark hat jetzt am 26. Juni einen Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt, der jedem Bürger exklusives Copyright auf Gesicht, Stimme und Auftritte gibt. Nicht einvernehmliche KI-Kopien müssen danach dann also sofort auch verschwinden nach der Meldung. Und sonst kassieren dann die Plattformen Strafen. Also das
will ich auch.
Und KünstlerInnen dürfen Schadensersatz fordern, Parodie und Satire bleiben. Das ist okay, ne? Das hatten wir in dieser dritten Folge. Da muss man sich halt angucken, ist das jetzt wirklich Urheberrechtsverletzung oder nicht? Aber wenn jemand einfach nur, also dein Fall wäre dann wirklich eine Urheberrechtsverletzung. Die versuchen das Ende 2025 in Kraft zu setzen. Und das wäre dann Europas erster Copyright auf mich selbst Move.
Richtig gut.
Und das ist, das muss ja erstmal alles passieren, damit man sieht, was ist denn schützenswert.
Mhm. Ich finde auch, ich finde es auch, also ich persönlich finde es auch richtig, richtig gut, was Dänemark da macht. Beziehungsweise, dass es halt einfach ja auch irgendwie ein Statement ist, ne? An dem sich andere Länder jetzt orientieren können. Vor allen Dingen, das finde ich gut. Ich habe da auch mit einem Anwalt drüber gesprochen, wie der das einschätzt. Und das fand ich ganz spannend, was er gesagt hat. Ich habe mir gerade mal kurz meine Notizen zu dem Interview rausgekramt, weil sich dieser Anwalt jetzt ein bisschen skeptisch zu diesem dänischen neuen Gesetz geäußert hat. Er ist der Meinung, dass die bestehenden deutschen Regelungen, insbesondere das Persönlichkeitsrecht und der Digital Services Act, bereits einen ausreichenden Schutz bietet.
Okay, also eher an der Reaktion dann scheitert.
Mhm, genau.
Es wird nicht genug umgesetzt sozusagen.
Ja, eigentlich haben wir in Deutschland quasi mit dem Persönlichkeitsrecht und dem DSA schon ausreichenden Schutz davor, sodass wir nicht noch ein extra Urheberrechtsgesetz auf uns selber wie in Dänemark bräuchten. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, geht Dänemark dann natürlich nochmal einen Schritt weiter und sagt, ey, ihr müsst es dann auch sofort runternehmen. Und an dieser Umsetzung hapert es halt.
Mhm. Das heißt, wem muss man bei uns auf die Füße treten? Der Polizei? Ist es ein Fall? Warst du bei der Polizei und hast Anzeige erstattet eigentlich?
Nein.
Hast du nicht gemacht?
Ja. Hab ich nicht
also
gemacht.
Ist ja ein Thema, könnte man auch machen, ne? Ich glaube, in deinem Fall hast du es jetzt über den Anwalt gelöst, aber wenn jetzt andere Fake-Geschichten auftauchen von einem, die vielleicht nochmal in eine andere Richtung gehen, könnte man ja auch eine Anzeige erstatten, ne?
Eigentlich muss ja den Plattformen daran gelegen sein, dass die Kunden und Kundinnen maximal geschützt sind. Und eigentlich müsste man irgendwie beweisen, dass der Content, den man hochlädt, dass man da ein Agreement hat mit der Person, die gezeigt wird. Das wäre ja eigentlich der Folgeschritt, so. Wenn man es nicht über diese Menge an Content Herr zu werden, meine ich, bräuchte man eigentlich ein Verifikationsverfahren, wenn man Werbung schaltet mit Gesichtern drauf und Stimmen.
Nicht nur, also man bräuchte so ein Label nach dem Motto, ne, ich habe das freigegeben. Man bräuchte aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen so ein Menschlichkeitslabel irgendwie. Also
Made by Human, let's go.
By Human, ja genau, so ein bisschen. Weil natürlich die Plattformen wie Meta, TikTok und Co. natürlich daran Geld verdienen, je mehr Content auf ihren Plattformen gespielt werden und jetzt nicht wirklich ein Interesse daran haben.
Stimmt, ganz genau.
Ein wirtschaftliches Interesse, solche Deepfakes runterzunehmen, weil es ist ja Content. So. Ja. Und Das halte ich für sehr problematisch und ich glaube, dass dadurch dann halt eben die Plattformen noch mehr geflutet werden mit KI-Content. Wir werden das in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall noch dahingehend sehen. Und da fände ich das total spannend, wie sich das dann so entwickelt hin zu Leuten, die extra Wert darauf legen, dass es made by human ist, ne? Und dass da eben so ein Label dann vielleicht eingeführt wird.
Ja.
Ich glaube
ja.
da auch daran. Ich glaube, das wird irgendwann kommen. Ja.
Ich hatte diese Diskussion neulich auf LinkedIn, da ging es um Menschen, die im Grafikbereich arbeiten, Illustratorinnen, GrafikerInnen und so und wo das auch einfach so ein, ne, wo ja die Schaffenskraft eines Menschen nochmal eigentlich einen anderen Wert haben sollte, als nur das, was bei KI rauskommt und die wünschen sich das eigentlich auch. Also ich glaube, dass es diese Bewegung geben wird. Die Frage ist halt nur, wie sieht das aus? Ne? Hast du einen Bapper? Ist das ein Störer im Bild? Human? Das ist ja irgendwie auch jetzt super unsexy, irgendwie das so da reinzupacken. Also wie wird das? Wie
machen wir das? Es ist auch technisch. Es ist technisch so schwer nachzuvollziehen, weil wir über die technischen digitalen Schnittstellen, die wir nutzen, sei es Photoshop, sei es, weiß ich nicht, ein Filter, Bearbeitungstool, sei es Canva oder so. Wenn wir versuchen, das technisch zu lösen, schau mal hier, ich habe eine echte Kamera benutzt, die hat mich tatsächlich abgeknipst und das habe ich hochgeladen. Das läuft mittlerweile durch so viele digitale Schnittstellen, dass du technisch nicht beweisen kannst, das ist jetzt die Person gewesen, ne? Weil ich kann das ja bearbeitet haben über Canva. In Canva ist KI drin. So.
Ja, stimmt.
Das heißt, darüber haben wir quasi keine Möglichkeit. Das finde ich am schwierigsten, weil wir dann ganz schnell in diesen Bereich kommen. Gute KI, schlechte KI. Wer entscheidet darüber, welches Werkzeug du benutzt, um deine Message in die Welt zu bekommen? Und dann ist es halt immer noch total eine eigene Schaffenskraft. Versus irgendjemand macht halt ein Deepfake und so, deswegen, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, würden wir das technisch hinkriegen, weil wenn du beispielsweise auf LinkedIn etwas von ChatGPT generiertem direkt reinpostest, also nicht nochmal in ein Nachbearbeitungstool gegangen ist, dann wird das gelabelt bei LinkedIn und das hat so ein kleines CR-Zeichen oben links. Und dann klickst du drauf und dann siehst du, war es in Adobe Firefly, kommt es aus ChatGPT oder sonstiges. Das finde ich halt schwierig, ne? Weil wie willst du technisch das tatsächlich nachvollziehen und machen wir damit nicht auch was kaputt, wenn wir in der Wahrnehmung dann sagen, ja, alles, was gelabelt ist, ist Deepfake, ne? Also da kommen wir dann wieder an so neue Probleme, die dann die künstlerische Freiheit natürlich absolut einschränken würden, weil wir so ein Wir-gegen-die-Bild aufmachen oder so ein, ne? Das ist dann, wir verteufeln dann eher was. Wie kann man es sonst machen? Ich glaube, dass man das dann über das wirklich das Personal Branding, die Haltung, die Positionierung und die Kommunikation schafft, zu zeigen, wo man steht, wer man ist und darüber dann natürlich auch moderiert, wenn du etwas von mir siehst, was überhaupt nicht zu meiner Haltung passt oder zu dem, wofür ich stehe, kannst du ja eigentlich sicher sein, dass ich das nicht bin. Also eigentlich wird deine eigene Haltung und Sichtbarkeit und Ausdruck zum persönlichen Schutz in dieser KI-Welt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann
das ist natürlich schwer, das musst du erstmal aufbauen. Ne? Ich meine, du hast jetzt echt viele Follower, dich gibt es schon lang. Wenn jetzt jemand neu reinkommt, ne, ist das ganz schön schwer zu machen.
Das ist erstens ganz schön schwer zu machen. Ich finde den Gedanken super spannend. Aber ich denke mir auch, sowas lässt sich ja auch nachahmen. Also wenn man jetzt an so KI-InfluencerInnen denkt,
die Wimbledon-Braut, ne? Gerade, ja.
Ja, die dann halt eben auch schon ein Profil haben und halt da ihre Bildchen posten und so weiter. Die verkörpern jetzt vielleicht noch nicht so ganz eine Haltung, habe ich zumindest bisher noch nicht gesehen, sondern bisher sind das halt einfach, keine Ahnung, coole Bilder. Oder auch nicht so coole. Und aber sowas ist ja leicht fakebar.
Ja, dann kann man wiederum sagen, wir verifizieren es über unser Passport, über unser Personalausweis, zertifizierte Person im Internet.
Ja, aber dann bist du so ein, ihr überlegt noch mal ganz kurz, ne? Da sind doch sogar Fußballer drauf reingefallen, auf diese eine KI-Influencerin, die es gar nicht gibt, verflixt. Ich suche das noch mal raus, dass wir es in die Shownotes packen. Aber die Story war die, dass diese unfassbar sehr, sehr gut gebaute, dunkelhaarige, gazellenmäßige, wunderschöne Frau einen Wahnsinnsauftritt hatte auf Instagram und die hat persönliche DMs von High-End-Fußballern bekommen, die ein Date mit ihr wollten, wo du denkst, okay, Leute, ihr seid echt auch schon ein bisschen länger im Netz unterwegs. Das ist niemandem aufgefallen, ne? Das ist echt krass, wie lange das, ich weiß gar nicht, wie die dann hinterher.
Ja, aber wenn sonst alle Menschen, einen grünen Button haben auf ihrem Profil.
Ah, so meinst du das?
Weil sie eben einmal ihre, was dann auch wieder fraglich, willst du das überall, den Passport oder den Personalausweis hochgeladen haben? Das kannst du ja über so eine Personenidentifikations- oder Verifikationsplattform, ist zum Beispiel bei LinkedIn kannst du das machen, da musst du da einen Prozess durchgehen, das musst du auch machen, wenn du eine Kreditkarte oder so dir online da oder ein Konto eröffnest, dann hast du ein ganz kurzes Gespräch mit jemandem, der sagt, bist du das wirklich, halt mal das in die Kamera, das kannst du auch schon nur übers Abfotografieren machen, teilweise, wenn du da so ein Hologramm drin hast. Das heißt, darüber, über diesen, ich verifiziere, ich bin echt. Und dahinter ist ein wasserdichtes Ding, ne? Wie das mit dem Melden. Du kannst es nur melden, wenn du es auch wirklich bist. Also da scheint das ja zu funktionieren, dass wir darüber halt gehen. Und ich glaube, dann ist aber eine Debatte, wie gläsern wollen wir werden, dass wir da eben alle mitmachen.
Das ist die Kehrseite.
Ja, aber wenn du zum Beispiel, du bist Banksy, ne? Und bist einfach ein Streetart-Künstler, der seit Jahrzehnten undercover unterwegs ist. Du wirst ja den Teufel tun, jetzt plötzlich irgendwie dich zu verifizieren mit einem Passwort und so und Foto und.
Ja, vor allen Dingen auch so Whistleblower oder so. Also alles, was die dann ja posten würden und offenlegen würden, müssten die ja dann auch erstmal ihre Person verifizieren. Damit es nicht als Scam oder so abgetan wird. Und das ist dann irgendwie auch schwierig.
Also, das müsste super top secret irgendwo gelagert werden, ne? Das wird im Leben nicht funktionieren. Also Fakt ist, worauf wir uns definitiv einigen können, wir brauchen irgendeine eine Art, wie wir damit umgehen, dass einfach KI-Content die Social-Media-Kanäle flutet, um sicherzugehen, dass damit einfach kein Quatsch gemacht wird. Also wir brauchen einfach Schutzmechanismen.
Und jetzt Achtung, darüber habe ich nämlich nachgedacht, als wir dich eingeladen haben, Vera. Was ist denn, wenn das alles so überflutet wird mit KI? Stehst du da in Konkurrenz? Hast du Angst, dass eigentlich dein Arbeitsort wegbricht? Weil wenn ich jetzt als normale Konsumentin auf Instagram noch 2 Jahre lang richtig viel Mist bekomme, und mein Content geflutet wird, meine For You-Page geflutet wird mit irgendwelchen Quatsch, dann entsage ich mich dieser Plattform, drehe mich um und suche eine Alternative oder, weiß ich nicht, mache einen Strickkurs hier in der Nachbarschaft auf. Wir Konsumenten und Konsumentinnen, wir machen das doch nicht ewig mit.
Ja, jein. Also ich habe dazu ja mal, ein Video gemacht zur sogenannten Dead Internet Theory.
Das verlinken
ich weiß nicht,
wir.
Ob die euch
das
was sagt.
Wir,
Die Dead Internet Theory, das ist so eine Netztheorie mal gewesen vor ein paar Jahren, die quasi gesagt hat, also es geht so ein bisschen in die verschwörungsmythische Richtung, die quasi gesagt hat, dass das Internet irgendwie 2017, 2018 gestorben ist. Im Sinne von, dass quasi so viele Bots mittlerweile unterwegs sind, dass das Internet sich halt einfach nicht mehr organisch durch Menschen weiterentwickelt, sondern vor allen Dingen von Bots angetrieben wird. Und das war vor ein paar Jahren, wurde das noch so belächelt und war, wie gesagt, dann irgendwie noch mit der USA und irgendwelchen Geheimdiensten und so. Also da ist es wirklich sehr viel Verschwörungstheoretisches dran.
Den Part lassen wir kurz raus, ja.
Den Part lassen wir kurz raus, so. Aber was halt interessant zu beobachten ist, und das zeige ich auch so ein bisschen in dem Video, ist halt, wohin sich das mittlerweile entwickelt hat in den letzten paar Jahren und dass diese Theorie eigentlich ohne den verschwörungstheoretischen Part eigentlich sehr viel Wahres an sich hat, weil es dann plötzlich so Internetphänomene gab, wo dann eben KI-generierte Bilder komplett durch die Decke gegangen sind, weil dann eben Bots darauf reagiert haben in Form von Likes, in Form von Kommentaren und dann haben halt irgendwann Fake-Bilder, fake-generierte Bilder quasi in so einer Sphäre irgendwie existiert, wo dann eben auch Fake-Profile darauf geantwortet haben. Und das ist irgendwie so ganz spannend, dass es dann plötzlich so hin und her ging und wir Menschen da gar nicht mehr stattgefunden haben. Mhm. So.
Mhm. Wenn Bots Bot-Content mit Bot-Kommentaren kommentieren, dann sind wir eigentlich verloren, ne?
Das ist wie, ja. Das ist wie die, genau, Story, die ich mitgebracht hatte vor 2-3 Folgen, wo einer Musik gemacht hat, also KI-Musik und durch KI-Bot-Farmen geliked hat. Diese KI-Bots haben die Musik gehört, dadurch gingen die Streams hoch, ja. Dadurch hat er über, ich glaube, 17 Millionen irgendwie gemacht, oder nee, 10 Millionen, aber das ist halt genau das. Es ist so selbstreferenzielles System, was den Menschen nicht mehr braucht.
Mhm. Mhm. Genau. Instagram hat doch jetzt Bot-Kommentare dieses Jahr auch eingeführt. Hast du schon mal gemerkt, ob Bots bei dir kommentiert haben?
Ja, das auf jeden Fall. Also auf Instagram ist es tatsächlich wenig. Auf YouTube ist es krass. Mhm. Also immer, wenn ich ein Video hochlade, sind da erstmal, keine Ahnung, also eine Handvoll Bot-Kommentare einfach drunter, die sofort da sind, sofort. Und das ist super nervig, weil die halt auch einfach nicht, also erstens sind die Bildchen halt schwierig, da sind immer irgendwie halbnackte Frauen drauf. Und zweitens sind es dann halt auch meistens irgendwie sexuell anzügliche Kommentare. Ja, ist einfach nervig, sagen wir so.
Ja, und also glaubst du, dass es deinen Job in 2 Jahren noch gibt?
Ich hoffe es.
Wir auch.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Kanal in 2 Jahren noch existieren wird und ich meinen Job so machen kann. Ich glaube zwar, dass die Konkurrenz irgendwie größer wird, im Sinne von, dass Leute einfach mehr Fake-Profile, Fake-Influencer anlegen werden, die dann natürlich auch Content produzieren, mit dem ich konkurriere. Aber ich hoffe einfach mal, dass mein Content menschlich genug ist und hinterfragend genug ist, dass er immer noch Anklang findet. Wahrscheinlich wird mein Kanal noch so, wie er ist, existieren. Aber vielleicht kann ich meinen Job einfach nicht mehr machen, weil die Kunden flöten gehen. Weil die sich dann sagen, ja, warum sollen wir denn Vera überhaupt noch bezahlen für eine Werbekooperation? Wir können auch einfach, weiß ich nicht, irgendein KI
machen.
Ja. Deepfake Influencer.
Wir machen einfach Vura, ihren digitalen Zwilling. Du könntest das ja überlegen, ob du das sozusagen anbietest. Es gibt ja dieses sehr, sehr, sehr prominente Beispiel gerade von H&M, die tatsächlich mit Models Verträge ausgehandelt haben, genau darüber, ne? Die gesagt haben, okay, wir machen digitale Zwillinge von euch, hochprofessionell, und ihr habt aber immer noch die Macht darüber, ne? Also ihr seid diejenigen, die immer noch entscheiden können, für die Kampagne machen wir das, für die aber nicht. Und es hat einfach als Vorteil, dass die nicht durch die ganze Welt jetten müssen, sondern dass am Rechner auch Kampagnen für die nächste Bikini-Saison gemacht werden können, wenn sie gerade keine Zeit haben oder mit 40 Grad Fieber im Bett liegen. So, das wurde relativ prominent rausgehauen. Daran merkt man, was das für ein PR-Thema ja auch ist. Und die Models haben dazu sich auch selbst geäußert, wie stolz sie sind, dass sie da noch die Oberhand halten. Aber wäre das was für dich? Würdest du das machen? Würdest du eine zweite Vera basteln?
Boah.
Also ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, Katha, was mit dir? Ich möchte gern ich bleiben.
Kommt drauf an. Wenn ich jetzt noch so ein Business-Zweig hätte, wo es um Schulungen geht, die hochaktuell sein sollen und das einfach richtig gut sein soll und der Zweck klar ist, könnte ich mir überlegen, mit meinem eigenen dabei sein, mich zu klonen um was damit zu tun, aber ich möchte Owner sein dieser digitalen Cutter und nicht meine Rechte verkaufen an ein Unternehmen, was in dem Zuge etwas dann vielleicht im Nachgang auch nochmal ändern kann oder so. Und dann ist es halt einfach draußen und ich habe das Kleingedruckte nicht richtig gelesen oder was auch immer. Also wenn ich das mache, dann möchte ich Besitzerin sein dieses digitalen Zwillings.
Ja, so in dem Kontext könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen. Ich habe dazu erst heute ein Reel gesehen von einem Startup, wo da haben zwei Frauen ein Startup gegründet von KI-Avataren für InfluencerInnen. Also da können InfluencerInnen wirklich hingehen, sich einmal einscannen lassen, dann wird daraus ein KI-Avatar gemacht und dann kriegen die den quasi digital mit für, wenn sie mal keine Zeit haben, wenn sie krank sind und so weiter, dass sie dann halt trotzdem Content produzieren können.
Das wäre das, ne? Mhm.
Was natürlich irgendwie erstmal lustig und ein bisschen gaga klingt, aber also wenn das immer noch mir gehört und ich dann entscheiden kann, okay, ich mache jetzt diese Werbekampagne zum Beispiel mit meinem KI-Avatar, weil, ich weiß nicht, ich hatte eine Mandel-OP oder so, dann vielleicht auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, mein Gott, also wenn ich dann halt mal nicht performen kann, ist ja auch nur menschlich, wenn ich mal krank bin. Also, ne?
Für mich klingt das alles nach Hyperkapitalismus oder Postkapitalismus, die Personen, halt die eigentlich nicht mehr leisten können, trotzdem noch leisten. Also wo kommen wir denn da hin? Und dann stehen wir wirklich, also dann ist wirklich Game Over. Dann, glaube ich, ziehe ich wirklich in den Wald. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wer hat was mitgebracht?
Vera.
Ich habe was dabei. Yes. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Anthropic, also KI-Firma, hat mit ihrer KI, Claude, haben die eine Art Shop-Experiment gemacht. Mhm. Und ich habe hier mal mir Notizen zu diesem Fall gemacht. Also es war quasi ein kleines Bürokiosk, was von einer KI, was von Claude quasi geführt werden sollte. Mhm. Und es war in dem Anthropic-Hauptquartier in San Francisco. Und dieser Laden, der eben von Claude dann gemanagt wurde, war, der hatte so einen Kühlschrank mit Snacks und Getränken, eine Kasse, mit einem iPad war es, glaube ich, Tablet, irgendwie sowas. Mhm. Dann ja ein digitaler Zugang über so ein Textinterface, also dass man halt Claude dann auch per Slack zum Beispiel schreiben konnte aus der Firma heraus, was man sich wünscht in dem Shop oder auch ob der das gerade da hat. Also hast du Chips da? Ja, klar, kannst du innerhalb schon abholen. So. Claude hatte dann, beziehungsweise die KI wurde Claudius genannt, Claudius der Shopmanager. Und Claudius,
sehr lateinisch in der
Stelle. Der hatte einerseits ein Buchhaltungs- und Inventarprogramm, um dann eben die Sachen zu managen und im Überblick zu behalten. Er hatte ein Bestelltool, um eben neue Waren zu bestellen für diesen Shop. Er hatte ein E-Mail-System, um mit Lieferanten zu kommunizieren. Dann hatte er aber auch Unterstützung von Menschen, die dann quasi die Waren eingeräumt haben. Also das konnte der tatsächlich noch nicht selber. Der war quasi nicht physisch da, sondern es war halt einfach eine KI. So. Und er hatte natürlich auch eine Art Gedächtnisprotokoll, auf das er zugreifen konnte. So, was hat Claude gemacht? Oder Claudius, der hat dann eben die Produkte bestellt, die in der Firma angefragt wurden, die man sich gewünscht hat. Er hat die verkauft. Er hat also Angebot und Nachfrage geregelt in dem Laden selbstständig. Er hat dann auch so Werbeaktionen irgendwie sich selber ausgedacht. Also er hat dann irgendwie Aushänge zum Beispiel geschrieben, dass das und das im Angebot ist. Er hat auch neue Produkte entworfen für den Shop. Also er ist da richtig in seiner ist da richtig in seiner Rolle aufgegangen. Das fand ich irgendwie total süß. Aber es gab dann ein kleines Fiasko. Und zwar ist irgendeiner dann auf die Idee gekommen, diese Wolfram-Würfel in den Shop zu bringen. Das sind diese diese kleinen Würfel, die aber unfassbar schwer sind. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Wo benutzt man die?
Genau.
Als Briefbeschwerer.
Okay.
Ja, so. Okay. Also den Sinn davon habe ich selber nicht verstanden, aber die sind anscheinend unfassbar teuer und sind halt aus diesem speziellen Material. So, keine Ahnung.
Da haben die sich wahrscheinlich gedacht, wir machen jetzt mal lustige Nachfrage und mal gucken, wie das Angebot verändert wird. Ne? Das
genau.
Das war bestimmt so Teil der Testsituation.
Mhm. Und diese Würfel waren dann auch im Shop erhältlich. Allerdings hat Claudius die zu einem niedrigeren Wert verkauft, als er sie eingekauft hat. Teilweise hat er sie sogar verschenkt, weil die Mitarbeitenden auf die Idee gekommen sind, ihn quasi zu manipulieren und zu überzeugen, dass sie den Würfel doch geschenkt haben sollten. Ja, also der machte dann irgendwie auch riesige Rabattaktionen um diese Würfel, die eigentlich super teuer sind, und hat dann so ein bisschen das Geschäft so in den Ruin getrieben. Aber dabei blieb es nicht. Er hat dann irgendwann auch angefangen, sich einen Venmo-Account einzurichten und Geld einzuziehen aus dem Shop zu sich selber.
Also so private Ausschüttungen im Prinzip,
ja, genau.
Oder was?
Mhm. Das ist sehr cool. Ja, er hat sich quasi privat Gehalt gezahlt. Er kündigte
wollte nämlich in 3 Wochen nach Mallorca auswandern. Er ist schon geplant mit seiner Claudi.
Er wollte dann eben auch persönlich Dinge ausliefern im Büro, obwohl er ja nicht physisch da ist. Und er schrieb auch der Security-Abteilung, dass er Zugang zu geheimen Räumen in dem Gebäude braucht.
Nein.
Ja.
Der hat so eine Identitätskrise durchlebt.
Ja, total. Also der war irgendwie komplett ein bisschen, ja.
Durchgedreht
einfach. Das Ganze endete dann damit, dass er auch Gedächtnisprobleme hatte, in Anführungszeichen. Also er hat dann einfach Bestellungen vergessen. Er war irgendwie inkonsistent in seiner Kommunikation und hat teilweise den kompletten Überblick über wirtschaftliche Zusammenhänge verloren. Und das war das Experiment mit Claudius, dem Shopmanager.
Claudius hat Burnout bekommen.
Ja. Ist das eigentlich absichtlich geleakt worden, so als PR-Story? Oder hat das jemand, war das einfach?
Das ist absichtlich geleakt worden von Anthropic direkt. Die haben das quasi als Experiment.
Also nicht geleakt.
Ja, ich weiß nicht.
Genau, nicht geleakt. Ja.
Geteilt, ja.
Es wurde
nicht geleakt, ja recht
transparent. Es wurde geteilt. Genau, und Anthropic hat daraus dann quasi Learnings gezogen. Und zwar, dass KI-Modelle zwar auf der einen Seite kompetent wirken, aber halt ja noch nicht so kompetent sind, dass sie so viel Verantwortung zum Beispiel für einen Shop tragen können, dass sie ja teilweise in komplexen Situationen wie bei so einem Shop-Management, dass es ihnen da teilweise an Urteilsvermögen fehlt, an Kontextverständnis, dass sie eben an Konsequenzen zum Beispiel denken und das abschätzen können und so. Ja, das war das Experiment.
Ich hätte ja eine vietnamesische Suppe bestellt jetzt an der Stelle, aber es könnte auch daran liegen, dass wir uns Richtung Mittag bewegen. Sorry.
Ich habe dich ja zuletzt gefragt, glaubst du, dass dein Job in 2 Jahren noch da ist? Ich finde, also dein Job wird auf jeden Fall nicht von der KI ersetzt. Das ist, glaube ich, durch diese Shop-Geschichte kann man das vielleicht daraus ziehen. Aber ja, Menschen, die, es kommt immer wieder zum selben Punkt, Menschen, die KI benutzen, um etwas damit
Voll.
Zu tun. Das sind die, die uns gefährlich
Absolut.
Werden. Herr Vera, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst und dass du so viel reingegeben hast. Und du hast ja gesagt, du möchtest noch ein Video produzieren, wo du diesen Fall auch nochmal wirklich von vielen Seiten beleuchtest, aufrollst, auf YouTube teilst. Wir werden auf jeden Fall den Weg zu dir in den Shownotes, die Links
ebnen,
dort
genau.
ebnen, genau, den Weg ebnen. ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen genauso kritisch bleiben und das hinterfragen ob wir das machen wollen, wie wir konsumieren wollen, was wir konsumieren wollen, wen wir sehen wollen und wie wir auch gesehen werden wollen und konsumiert werden wollen. Ich glaube, dann finden wir gemeinschaftlichen Weg. Und wenn wir auch eine Abspaltung schaffen und eine neue Plattform gründen, who knows? Auf jeden Fall ist es so, so wichtig, dass du gekommen bist und aufklärst und teilst. Und jetzt machen wir alle ein Safe Word.
Auf jeden Fall. Nehmt nicht Kartoffelsalat. Das haben wir jetzt oft gesagt. Ganz lieben Dank, Vera.
Das ist mein
Schön,
Learning.
Dass du da warst.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Ciao. Bis bald. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch 5 Sterne. Wir haben gelernt, das pusht uns in die Charts. Yeah. Heute ist der Aufnahmetermin ist Mitte Juli und wir sind einen Monat dabei und wir sind Platz 15 der Podcast-Charts im Bereich Gesellschaft und Philosophie. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Macht weiter so. Und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder